Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
Herzlich willkommen bei Bildung in Thüringen. Wir begrüßen die Hörerinnen von Radio Frei in Erfurt und von Offenen Kanal in Jena.
Sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Lotte in Weimar und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg.
Heute für Sie im Studio Nadine Hübener
und Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zu Bildung in Thüringen. Herzlich willkommen, Nadine. Wir haben heute ein interessantes, spannendes Thema, das wir wahrscheinlich in einer Stunde gar nicht schaffen werden und deshalb irgendwann nochmal nachlegen müssen. Es geht um das Thema Hochschule und Forschung. Und da gibt es also eine große Bilanz mit der rot-rot-grünen Landesregierung, die zu ziehen ist. Und natürlich gibt es dann auch Erwartungen, Aufgaben, was ist liegen geblieben, was muss in der nächsten Legislatur mit einer nächsten Landesregierung geändert werden. Und das ist also Gegenstand der Sendung heute.
Genau, und wir haben uns einen Studiogast für dieses Thema ins Studio geholt, nämlich Marco Hennhöfer. Er ist bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Referatsleiter für das Referat Hochschule und Forschung, also ganz viel gewerkschaftliche Fachkompetenz. Und man ist ja nicht nur GEWler, sondern hat auch noch ein Leben jenseits der GEW. Und in dieser Funktion ist Marco Personalratsvorsitzender an der Technischen Universität in Ilmenau. Herzlich willkommen, Marco.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist und wir wollen dich natürlich jetzt auch ausquetschen wie eine Zitrone, denn die ganzen hochschulpolitischen Themen sind ja doch immer für die Hörerinnen und Hörer teilweise ein bisschen weit weg. Aber man muss sagen, wenn wir jetzt mal so die Dokumente oder die Zeitungen der Gewerkschaften lesen oder der Gewerkschaft lesen, dann ist die Hochschulpolitik in den letzten 4-5 Jahren ganz gut vorangekommen.
Ja, also das würde ich genauso einschätzen. Das begann bereits mit dem Koalitionsvertrag zur rot-rot-grünen Koalition, wo wir doch einige gewerkschaftsnahe Positionen wiederfinden, die wir natürlich mitunter dort reingebracht haben oder durch unser Engagement kamen die in den Koalitionsvertrag und daraus konnte tatsächlich auch das ein oder andere umgesetzt werden. Also da sind wir auch stolz drauf als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Beispielsweise hat sich die Situation der Lehrkräfte für besondere Aufgaben verbessert. Dort haben wir inzwischen die gleiche Bezahlung an den Fachhochschulen wie auch an den Universitäten. Das war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und wir haben inzwischen auch verpflichtende Qualifizierungsvereinbarungen für die Promovierenden. Das ist auch ein wichtiger Schritt, um dort, ich sag mal, die Beschäftigungsbedingungen zu verbessern und etwas verlässlicher noch zu gestalten.
Dann sind die Finanzmittel kontinuierlich auf 4% geblieben. Das ist also auch eine Forderung der Gewerkschaften, die hier durchgesetzt wurde. Wie hat sich denn das ausgewirkt an den Hochschulen?
Genau, also die Steigerung der Hochschulbudgets von 4% jährlich, das ist eine deutliche Verbesserung zum vorangehenden Zeitraum, wo wir in der Vergangenheit jährlich nur einprozentige Budgetsteigerungen hatten, wo klar ist, dass das in Anbetracht der Lohn- und Kostensteigerungen eher ein Abschmelzen des Budgets ist. Mit den 4% war das schon recht gut, denn damit liegen wir etwas über den Lohn- und Kostensteigerungen. Also tatsächlich ein leichter Zuwachs, mit dem auch dem vorher eingeleiteten Stellenabbaupfad etwas entgegengewirkt werden konnte.
Und also auch eine gewisse Planungssicherheit für die Hochschulen selbst gegeben wurde.
Genau, also die Rahmenvereinbarung, die diese 4%ige Steigerung festschreibt, ist inzwischen um ein Jahr verlängert worden, also gilt auch noch 2020. Und im Entwurf der Rahmenvereinbarung 5, also das die Folgevereinbarung, es sind auch schon die 4% enthalten. Man muss jetzt sicherlich noch sehen, wie das mit diesem Entwurf der Rahmenvereinbarung weitergeht, ob es dort noch substanzielle Änderungen gibt. Aber im Moment sieht es schon mal ganz gut aus, zumindest was die Budgets angeht.
Marco, du hast am Anfang gesagt, dass ein Erfolg war, die Lehrkräfte für besondere Aufgaben dort aufzuwerten in der Bezahlung. Mal ganz kurz mit einem Blick auf die Beschäftigungsverhältnisse in Hochschulen. Welche Beschäftigungen gibt es denn eigentlich an der Hochschule? Gibt es nicht nur den Klassiker, nämlich derjenige, der lehrt im Seminar, in der Vorlesung und unabhängig von seinem Status, den er hat, dann auch die Bezahlung erhält?
Na gut, die Beschäftigungsverhältnisse an Hochschulen sind recht vielschichtig. Also da gibt es selbstverständlich die Professorinnen und Professoren, die originär die Hochschullehre übernehmen und auch in der Forschung die Hochschulen vorantreiben. Aber daneben gibt es natürlich noch viele weitere Personalkategorien. Also wir haben die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das sind häufig, auch dort sehen wir natürlich eine Teilung. Wir haben die typischen Promovierenden, die für einige Jahre an der Hochschule sind und ihre Promotion vorantreiben. Dann haben wir aber auch wissenschaftliches Personal, das dauerhaft Aufgaben wahrnimmt an der Hochschule. Also sei es im Forschungsmanagement, in der Forschung selbst oder auch in der Lehre. In der Lehre haben wir dann zusätzlich noch die Lehrkräfte für besondere Aufgaben. Das ist Personal, das im Wesentlichen mit Lehraufgaben betraut ist und ja dort im Umfang von 18 Semesterwochenstunden üblicherweise Vorlesungen, Übungen, Praktika übernehmen. Und daneben, das wissen vielleicht dann viele auch schon wieder nicht mehr, wissen manchmal nicht mehr die Studierenden, wer da so vor ihnen steht, haben wir natürlich auch noch die Lehrbeauftragten. Das ist noch so eine Personalkategorie, wo wir noch einige Ziele vor uns haben, was wir gewerkschaftlich erreichen wollen. Und dazu muss man wissen, dass die Bezahlung dieser Lehraufträge recht dürftig ist. Recht dürftig, wenn man damit seinen Lebensunterhalt bestreiten will. Und da gehen immer die Meinungen etwas auseinander. Da ist die Meinung im Ministerium, dass die Mehrheit der Lehrbeauftragten das nur nebenberuflich macht, also noch einen lukrativen Haupterwerb nachgeht. Und dann wäre die Bezahlung ja gar nicht so wichtig und 25 Euro die Stunde, das wäre völlig okay. Als Gewerkschafter wissen wir aber sehr wohl, dass es Menschen gibt, die ihren Lebensunterhalt mit den Lehraufträgen bestreiten. Und dann kann man sich überlegen, wie weit man dort mit 25 Euro pro Lehrveranstaltungsstunde kommt. Und wir haben da von der Gewerkschaft berechnet, wenn wir eine Bezahlung pro Lehrveranstaltungsstunde gleich den Dauerbeschäftigten an der Uni, den Lehrkräften für besondere Aufgaben fordern würden, käme dort etwa einen Stundenlohn von 92 Euro raus, den die Lehrbeauftragten bekommen müssten. Denn dazu muss man wissen, sie bekommen nur einen Lehrauftrag von der Hochschule, also sie haben kein Arbeitsverhältnis mit der Hochschule. Das heißt, sie müssen sich selbst um Krankenversicherung, Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung, das versichert ihnen keiner. Das müssen sie irgendwie überbrücken, wenn sie mal keine Arbeit haben.
Sind nahezu freiberuflich.
Genau. Also zumindest ein Teil dieser Gruppe ist freiberuflich. Ein weiterer Teil hat sicherlich einen Hauptberuf und macht den Lehrauftrag, für die Reputation aus Interesse. Aber unserer Ansicht nach ist das eher eine kleine Gruppe.
Mir fällt noch eine Gruppe ein, die an Hochschulen arbeitet. Dir bestimmt auch, oder?
Genau, die Assistenten, die hatten wir ja noch nicht. Auch das ist ein gewerkschaftliches Ziel, die Arbeitsbedingungen der Assistentinnen und Assistenten zu verbessern. Dort hatten wir auch etwas erreicht mit Blick auf das Thüringer Personalvertretungsgesetz. Dort ist jetzt auch eine Vertretung der Assistenten, also der ehemaligen studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräfte vorgesehen, ein sogenannter Assistentenrat, der ähnlich wie ein Personalrat die Sorgen und Nöte der Assistentinnen und Assistenten aufnimmt und dort für Verbesserungen eintritt.
Und mit Blick auf die Beschäftigungsverhältnisse, was bekommen diese Assistenten, also diese Studierenden, die gleichzeitig Beschäftigte der Hochschulen sind?
Genau, also auch das ist uns immer noch ein bisschen Dorn im Auge, wenn wir auf die Bezahlung beispielsweise der Assistentinnen und Assistenten gucken. Die wird einseitig von der TDL praktisch vorgegeben, also Obergrenzen werden dort vorgegeben für die Vergütung und das Land regelt dann nochmal per Verordnung die konkrete Vergütung beziehungsweise gibt das Recht weiter an die Hochschulen, die dann die Vergütung einseitig festschreiben. Und das widerspricht so ein bisschen unserem gewerkschaftlichen Ansinnen, dass doch so wesentliche Arbeitsbedingungen zwischen den Tarifpartnern ausgehandelt werden sollten. Und deshalb treten wir, also die GEW, auch für einen Tarifvertrag ein für die studentischen Beschäftigten beziehungsweise für deren Aufnahme in den TVL. Wir haben ja einen Tarifvertrag.
Und das ist aber bisher noch nicht erreicht?
Das ist bisher noch nicht erreicht, trotz dass auch das eine Forderung war, die, oder ich sag mal, eine Absicht war, die sich schon im Koalitionsvertrag findet.
Eine Sache, bevor wir auf die anderen Dinge nochmal eingehen, möchte ich nur erwähnt haben. Also das ist die Aufwertung der Berufsakademie zur dualen Hochschule Gera Eisenach. Kannst du dazu etwas kurz sagen?
Ja, ich weiß noch, dass das etwas umstritten war, ob man in Anbetracht der finanziellen Nöte eine 10. Hochschule oder eine Hochschule aufwerten möchte in Thüringen. Das wurde durchaus kontrovers gesehen. Ich denke, die duale Hochschule hat selbstverständlich ihre Existenzberechtigung mit den Studiengängen, die sich noch ein bisschen mehr an der Praxis orientieren. Denke ich, ist das ein ganz wichtiger Beitrag für Thüringen. Gerade wenn ich an kleine und mittelständische Unternehmen denke, dort sind diese Absolventen natürlich sehr willkommen in Anbetracht des Fachkräftemangels.
Gibt es dazu vergleichbare Entwicklungen in anderen Bundesländern, dass also Berufsakademien, die es ja überall gibt, zu dualen Hochschulen entwickelt werden?
Da fehlt mir jetzt etwas der Überblick, aber es ist ein Trend, dass die eher praxisorientierten Studiengänge eher Aufwind haben und an den Universitäten müssen die Studierenden eher etwas rückläuft. Also Fachhochschulen, duale Hochschulen eher plus, Universitäten eher minus.
Mine on a beat, bitch. racks in the center console. When a nigga hit the gas, you can bet I'm going fast for it. Bad bitch waiting at the crib with some real good head. I ain't even gotta ask for it. Tryna run up in my lane, it's a cloud and a fame guaranteed it, that's a crash course. Richard Millie playing on a plane, drip way too insane, bitch came with a passport. Best of right now, little nigga just look at the persona, bitches calling me the swear lord. 25 bricks on a block, but they never miss a shot and they never hit the bad boy. Really wanna gamble with your life, little nigga roll the dice, I ain't talking shooting crash for it. Last time I checked, I ain't never had kids, why the fuck your baby mama call me dad for it? Racks in the center console, when a nigga hit the gas, you can bet I'm going fast for it. Bad bitch waiting at the crib with some real good head, I ain't even gotta ask for it. Tryna run up in my lane, it's a cloud and a fame guaranteed it, that's a crash course. Richard Millie playing on a plane, drip way too insane, bitch came with a passport. Best of right now, little nigga just look at my persona, bitches calling me the swear lord. 25 bricks on a block, but they never miss a shot and they never hit the bad boy. Really wanna gamble with your life, little nigga roll the dice, I ain't talking shooting crash for it. Last time I checked, I ain't even have. Okay, going 30 over in a new Corvette. I ain't know the speed wasn't on the dashboard. Falling in that pussy like a mini in a Jones. And I just accidentally hit a trap door. I get hosed by the boat, fuck him like a hoe. Yeah, yeah, nigga always wanna smash more. Somebody hit Puff, tell him that I wanna work. Yeah, I always been a bad boy. Racks in the center console. When a nigga hit the gas, you can bet I'm going fast for it. Bad bitch waiting at the crib with some real good head. I ain't even gotta ask for it. Tryna run up in my lane, it's a cloud and a fame guaranteed it, that's a crash course. Richard Millie playing on a plane, drip way too insane, bitch came with a passport.
In Erfurt zu hören auf 96,2 MHz auf Radio Frei.
Willkommen zurück bei Bildung in Thüringen. Heute mit dem Thema Hochschule und Forschung, Bilanz der alten Landesregierung und mit dem Blick jetzt in der Sendung auf die Wünsche der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft aus dem Bereich Hochschule und Forschung an eine zukünftige Landesregierung, von der wir ja noch nicht genau sagen können, wie sie aussehen wird. Wir befinden uns immer noch in dem Empfindungsprozess, im Auslotungs- und Sondierungsprozess. Aber Marco, mit dem Blick darauf, was die nächsten Jahre im Bereich Hochschule sich zwingend, dringend ändern sollte, welche Positionen vertreten da die GEW?
Also die GEW wird sich nach wie vor dafür einsetzen, dass der Anteil der befristet beschäftigten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesenkt wird. Also wir wollen mehr unbefristete Stellen in der Wissenschaft und auch planbare Karrierewege. Also das ist so ein bisschen das Problem, vor dem die jungen Menschen stehen. Sie arbeiten möglicherweise an ihrer Promotion und wissen aber nicht, wie kann das danach weitergehen. Und dort müssen frühzeitig Wege aufgezeigt werden. Das ist auch eine Aufgabe der Hochschulen, dort entsprechend Personalentwicklungskonzepte auszuarbeiten. Die gibt's inzwischen an allen Hochschulen. Die Frage ist nur, wie werden sie dort auch gelebt und wie können die möglicherweise noch verbessert werden? Also das ist ein großer Punkt, planbare Karrierewege. Und genau, es wäre auch schön, wenn wir mit den Befristungsdauern noch etwas höher kommen könnten, also die durchschnittlichen Befristungsdauern. Da spüren wir eine kleine Verbesserung seit der Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, dass die Befristungsdauern im Durchschnitt etwas höher geworden sind, aber sie sind doch noch ein Stück weg von der tatsächlichen Promotionsdauer. Also da hätten wir noch ein bisschen Luft nach oben im Hinblick auf Mindestbefristungsdauern, möchte ich es mal nennen.
Ja, und mit Blick auf die Beschäftigungsverhältnisse jenseits der Befristungsproblematik, die ja an den Hochschulen ja auch schon seit vielen Jahren thematisiert. Ich finde zum Beispiel in der Gewerkschaftszeitung TZ das Stichwort Hochschule zu Dumpingverhältnissen Fragezeichen. Also da wird von Tarifflucht gesprochen. Wie kann man sich das überhaupt vorstellen bei Hochschulen, die ja in den öffentlichen Dienst eingebunden sind?
Genau, wir hatten ja schon einige Personalgruppen genannt, die in die Kategorie fallen würden. Wir haben beispielsweise die Assistentinnen und Assistenten, die ohne Tarifvertrag an der Hochschule arbeiten. Wir haben die Lehrbeauftragten ohne Tarifvertrag. Wir haben Stipendiaten beispielsweise noch, die sich zunehmend auch an Hochschulen tummeln, beziehungsweise noch mehr in Forschungseinrichtungen, das ist natürlich auch noch ein Thema, die gänzlich dann ohne Sozialabgaben auch die Forschung voranbringen. Und so haben wir da eine ganze Menge an Menschen an den Hochschulen, die ohne jegliche tarifvertragliche Regelung dort ja ihren Lebensunterhalt bestreiten oder versuchen, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.
Du hast jetzt gerade das Stichwort Forschungseinrichtung gebracht. Sind denn diese außeruniversitären Forschungseinrichtungen nicht eingebunden in das, ich nenne es mal, Hochschulnetz Thüringen, oder welche Anbindungen findet da eigentlich statt? Laufen die komplett separat oder haben die einen Bezug zu den Hochschulstandorten?
Na gut, da findet man die unterschiedlichsten Konstruktionen. Also beispielsweise, ich kenne es in Ilmenau, dort haben wir gute Beziehungen zu Fraunhofer-Instituten und da funktioniert der Austausch Hochschule und Forschungseinrichtung sehr gut. Und auch Fraunhofer ist eher ein Positivbeispiel. Die richten sich beispielsweise nach dem TVÖD. Also dort haben wir tatsächlich tarifvertragliche Regelungen und da funktioniert das ganz gut. Als Negativbeispiel nenne ich dort immer die Max-Planck-Gesellschaft. Da haben wir beispielsweise eine Regelung, die vorsieht, dass Promovierende dort Vollzeit arbeiten, aber maximal die Hälfte TVL Entgeltgruppe 13 Stufe 2 bezahlt bekommen. Also da ist schon klar, dort wird von den Beschäftigten erwartet, Vollzeit zu arbeiten und dafür halb bezahlt zu werden. Und zudem haben wir bei der Max-Planck-Gesellschaft noch einen sehr großen Anteil an Stipendiaten, der auch in den letzten Jahren gestiegen ist. Ich glaube von 30% auf 60% inzwischen. Also auch hier wieder Stipendiaten, die Wissenschaft voranbringen, allerdings ohne jegliche soziale Absicherung und ja mit recht knappem Stipendium. Also um die 1.000 Euro vielleicht, was sie dort im Monat bekommen. Das ist schon fraglich, ob das so richtig ist.
Hat denn die GEW Thüringen einen Plan davon, wie man dieser Tarifflucht im Bereich Hochschule und Forschung begegnen kann?
Also wir würden uns da wünschen, dass beispielsweise, werden wir sicherlich später noch drauf kommen, bei der Verteilung der Bundesmittel, dort ist gefordert, dass die Länder Vereinbarungen abschließen, wie praktisch die Bundesmittel verwendet werden sollen. Und da hätte der Bund praktisch die Kontrolle darüber, ich sag mal, Mindestbedingungen zu definieren, die Länder einhalten müssen bei der Vergabe dieser Bundesmittel. Und dort könnte man solche Dinge aufgreifen, dass man sagt, wir verknüpfen die Vergabe beispielsweise an gewissen Prozentsatz Dauerstellen. Beziehungsweise man könnte auch überlegen, mit den Mitteln beispielsweise Lehrbeauftragte in reguläre Arbeitsverhältnisse zu übernehmen. Denn eine große Säule dieser Bundesmittel sind praktisch Mittel für Studium und Lehre. Und genau dort hätten wir die Lehrbeauftragten.
Also das sind Themen, an denen man vielleicht sonst vorbeigeht. Aber ich denke mal, du hast es jetzt mehrfach gesagt, ohne gewerkschaftliches Engagement würde sich da also in den Beschäftigungsverhältnissen bis hin auch zur Bezahlung auch nicht viel ändern. Und Bezahlung ist ja auch eine ganz wichtige Frage der Motivation der Leute, hier sich in die Hochschule, in die Forschung auch einzubringen. Wie schätzt ihr denn den Organisationsgrad ein bei den Hochschulen?
Ja, also der Organisationsgrad ist ausbaufähig, so will ich es mal bezeichnen. Und wir sehen das ja auch immer bei den Tarifverhandlungen. Also wenn wir thüringenweit aufrufen zu irgendwelchen Kundgebungen oder Streikveranstaltungen, da ist die Beteiligung schon immer ganz ordentlich. Aber an den einzelnen Hochschulstandorten sieht es da doch eher dünn aus. Also da würden wir uns noch etwas mehr Beteiligung wünschen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass der Tarifvertrag ja schon ganz gut ist. Ne? Also die Leute verstehen dann oft nicht, warum fordert ihr denn noch mehr Geld oder warum fordert ihr noch dies und das und tut doch mal was gegen die Befristung. Und dann muss man immer erstmal erklären, dass man das Befristungsrecht natürlich auch mit einem Tarifvertrag nicht aushebeln kann. Also den Menschen ist häufig nicht klar, was kann denn überhaupt der Tarifvertrag leisten und wo haben wir gesetzliche Grenzen, die wir einfach nicht aushebeln können.
Bei den Dingen, die du vorhin ausgeführt hast, in Richtung Bezahlung von Assistenten zum Beispiel, aber auch von Lehrbeauftragten, da würde ich jetzt aber vermuten, und vielleicht geht es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ebenso, die müssten doch in die Gewerkschaften drängen. Im Sinne von, wir möchten gute tarifvertragliche Lösungen für uns, weil wir finden uns gerade noch nicht in Tarifverträgen wieder. Wir möchten eine gute Bezahlung. Was hindert diese beschäftigten Gruppen, in die Gewerkschaft einzutreten? Oder sind sie massiv in der Gewerkschaft drin?
Na, das ist so ein bisschen das typische Problem, wie wir es auch bei den Promovierenden sehen. Sie haben natürlich ihr Ziel vor Augen, auf das sie zustreben, beispielsweise die Promotion oder ein zügiges Studium mit guten Noten, und schauen da nicht groß rechts und links und nehmen auch, ich sag mal, möglicherweise schlechte Arbeitsbedingungen in Kauf, weil sie wissen, es ist ja nur für 3-4 Jahre, dann bin ich dort wieder raus und so lange werde ich das schon überstehen. Also dort das Verständnis, sich zu engagieren gewerkschaftlich und die Situation zu verbessern, das ist dort nicht so richtig vorhanden. Aber das sind wir auch als Gewerkschafter gewohnt, dass wir stellenweise doch praktisch als Stellvertreter für schwache Beschäftigtengruppen einstehen. Und das machen wir auch aus einem inneren Selbstverständnis heraus.
Marco, jetzt ist eine Frage, die bei euch oder die immer wieder auch eine Rolle spielt, Digitalisierung. Es gibt den Digitalpakt, es gibt alle möglichen Vorstellungen, es gibt auch finanzielle Mittel. Wie läuft denn das an den Hochschulen? Digitalisierung, also jetzt nicht nur in dem Forschungsbereich, sondern auch in den ganz allgemeinen Arbeitsbereichen, die jetzt die Wissenschaftler, Assistenten oder Hilfskräfte bewältigen müssen.
Ja, da haben wir ja gerade in den letzten Jahren eine etwas schwierige Erfahrung gemacht in Thüringen. Also es sollte landesweit ein sogenanntes ERP-System eingeführt werden, Enterprise Resource Planning System, also um die Ressourcen der Hochschule zu verwalten, also Finanzen, personelle Ressourcen. Und das Projekt ist, ich will es mal so ausdrücken, weitgehend gescheitert. Also es gibt kleine Hochschulen, an denen die Einführung funktioniert hatte, und an den größeren Hochschulen gestaltete sich das aber doch als schwierig, sodass nun verschiedenste Optionen dabei rauskommen. Also manche Hochschulen wenden das jetzt teilweise an und verwenden teilweise ihr altes System. Also das war ein sehr umfangreiches Projekt, was die Beschäftigten an den Hochschulen die letzten 2 Jahre doch ziemlich in Atem gehalten hat, wo es auch tatsächlich zu starken Belastungen im Bereich des Verwaltungspersonals kam, da Dinge natürlich parallel gemacht werden mussten. Man hat versucht, das neue System in Gang zu kriegen und musste natürlich parallel seine Daten im alten System irgendwie sicherstellen. Also dort wurde die Digitalisierung zumindest in der Verwaltung eher als Belastung wahrgenommen bei den Beschäftigten.
Dazu gibt es aber auf alle Fälle auch eine gewerkschaftliche Forderung, wie man es besser hätte machen können, habe ich in der TZ gelesen.
Ja, natürlich war es absehbar, dass die Einführung von so einem großen Softwareprojekt personelle mehr Ressourcen benötigen würde. Also es wäre zweckmäßig gewesen, mit der Einführung gleich die Zuführung von Personal mit zu beschließen, um so praktisch die Einführung sicherzustellen, ohne Überlastungssituation bei den Beschäftigten. Also das hätten wir uns gewünscht, dass dort entsprechend Stellen vorgesehen werden, weil klar ist, es wird mit mehr Aufwand einhergehen.
Thank you. Sometimes I look at the state of the world falling apart. Spell me the prophecy, you're just not breaking my heart. Salvage so much nostalgia. I'm in the womb. Some days I wish away everything to the tune. I just drank tea with a ghost. The perfect. Sometimes the sounds from the past unlock the light. Sometimes predictions can suck like
Hochschulpolitik steht heute im Mittelpunkt der Sendung Bildung in Thüringen. Marco Hennhöfer ist hier. Er ist der Experte in dem Bereich, weil er im Personalrat da auch tätig ist. Einige Informationen haben wir jetzt schon von ihm bekommen und wir wollen uns jetzt mit den Personalräten per se beschäftigen, die ja eigentlich so die Interessenvertretung der Arbeitnehmer im Bereich der Hochschulen gegenüber der Hochschulleitung, gegenüber den Betrieben wahrnehmen. Da ist also immer wieder Dynamik drin. Das ist also kein statischer Prozess. Da muss immer wieder mal nachgebessert werden, auch an den Rahmenbedingungen am Personalvertretungsgesetz. Da haben sich bestimmte Sachen dann irgendwann überholt, laufen nicht mehr und müssen ergänzt werden. Wie ist dieser Prozess in den letzten Jahren dort gelaufen und was hat sich ändern müssen?
Ja, auch mit Blick auf das Personalvertretungsgesetz hatten wir große Wünsche, sage ich mal, an die rot-rot-grüne Koalition, die sich teilweise auch im Koalitionsvertrag wiederfinden, hinsichtlich der Verbesserung des Personalvertretungsgesetzes. Also wir haben dort immer noch Beschäftigtengruppen, die sich weitgehend der Mitbestimmung durch Personalräte entziehen. Also beispielsweise das drittmittelfinanzierte wissenschaftliche Personal. Die sind nach wie vor auch jetzt noch nicht in der Personalvertretung, beziehungsweise nur auf Antrag vertritt sie der Personalrat. Beispielsweise, wenn es um ihre Einstellung oder um einen Verlängerungsvertrag geht, dann gehen die im Moment gänzlich am Personalrat vorbei, wenn sie das nicht beantragen. Und das wissen viele nicht, dass sie das machen können. Also da haben wir noch eine Gruppe, die uns auch zukünftig noch beschäftigen wird. Im Hinblick auf das Personalvertretungsgesetz werden wir nach wie vor versuchen, auch sie in den Geltungsbereich oder in die Mitbestimmung in diesen Angelegenheiten zu bringen. Aber ich will vielleicht noch etwas allgemeiner anfangen zunächst mal. Also die wesentliche Änderung im Personalvertretungsgesetz ist derart, dass der Personalrat jetzt in allen sozialen, organisatorischen und personellen Angelegenheiten mitbestimmt. Und das nicht nur für Gruppen von Beschäftigten, sondern die Mitbestimmung geht dort sogar bis zum einzelnen Beschäftigten. Also die Mitbestimmungsrechte des Personalrats wurden wesentlich ausgeweitet, sodass die Personalräte jetzt im Dialog mit den Hochschulleitungen schon überlegen, wie sie diese umfangreichen Rechte ausgestalten können.
Da schließt sich gleich eine Frage an, nämlich ja, sie überlegen, wie sie das ausgestalten können. Sprich, wir haben ja demnach Personalräte, die noch mit einem alten, vor 2 Jahren geltenden Personalvertretungsgesetz gearbeitet haben, die in die Arbeit gekommen sind und jetzt das neue Personalvertretungsgesetz vor sich haben und sich fragen, okay, was mache ich jetzt damit und wie geht jetzt die GEW damit um?
Genau, also die GEW war dort sehr früh schon damit beschäftigt, natürlich den Gesetzgebungsprozess zu begleiten mit Stellungnahmen, innerhalb von Anhörungen, durch Gespräche mit Abgeordneten. Also da haben wir sehr engagierte Gewerkschaftsmitglieder, die das vorangetrieben haben. Und wir bieten natürlich auch entsprechende Schulungen an zum neuen Gesetz, also Grundlagenschulungen beispielsweise, wo eben genau geschaut wird, wie ist es mit dieser sogenannten Allzuständigkeit und wie könnte man das auslegen, wie könnten Personalräte dort die Initiative ergreifen und aktiv werden. Die GEW hat zudem auch eine Broschüre erarbeitet, in dem die Neuerungen des Gesetzes zusammengefasst sind, einfach als Handreichung und Arbeitshilfe für die Personalräte. Also auch das ist eine sehr wichtige Handreichung, die auch ja häufig genutzt wird von den Personalräten.
Du hast am Anfang auch gesagt, dass jetzt bestimmte Gruppen hinzugekommen sind, für die es vorher eben nicht in dem Umfang eine Vertretung gab. Hat das Auswirkungen auf die Größe der Personalräte? Weil die sind ja gemessen an den Beschäftigten, die sie zu vertreten haben. Wenn da jetzt Gruppen hinzugekommen sind durch das neue Personalvertretungsgesetz, wachsen damit auch die Gremien der Personalräte?
Also zu beidem ja. Also es sind Gruppen dazugekommen, beispielsweise durch die Assistenten, die jetzt auch vom Personalrat vertreten werden. Dort war die Lösung am Ende derart, dass die Assistenten praktisch einen Assistentenrat wählen und ein Mitglied des Assistentenrats an den Sitzungen des Personalrats teilnimmt und dort praktisch die Anliegen der Assistenten einbringen kann. Zudem ist die Freistellungsstaffel für die Personalräte erhöht worden, also an das Betriebsverfassungsgesetz angepasst worden, so dass die meisten Personalräte, hängt immer ein bisschen von der Zahl der Beschäftigten ab jetzt, aber doch ein oder möglicherweise sogar zwei Freistellungen mehr nutzen könnten, um, ich sag mal, der Vielfalt der Aufgaben dann auch gerecht zu werden.
Das heißt, das Gremium wird erstmal nicht größer per se, nur durch den hinzukommenden Assistenten.
Genau.
Rat, ja. Der aus einer Person besteht, die hinzukommt zum Personalrat, aber die Freistellung, ja, was muss man sich jetzt unter Freistellung vorstellen?
So. Ja, also die Tätigkeit im Personalrat ist ja eine ehrenamtliche Tätigkeit, das heißt Beschäftigte, die dort ein Amt wahrnehmen, werden für die Zeit, die sie im Personalrat verbringen, von ihrer eigentlichen Tätigkeit freigestellt. Und typischerweise Vorsitzende oder stellvertretende Vorsitzende von Personalräten können dann auch volle Freistellungen in Anspruch nehmen. Das heißt, sie werden von ihrer bisherigen Tätigkeit voll freigestellt und widmen ihre ganze Arbeitszeit der Tätigkeit im Personalrat. Und alle Zwischenstufen natürlich mit halben Freistellungen, je nachdem, wie das gewünscht ist auch vom Beschäftigten.
Das heißt also, der Beschäftigte, der sich in den Personalrat wählt, muss also von vornherein einkalkulieren, dass er in seiner Personalratstätigkeit vielleicht nicht zu Forschungsarbeiten etc. kommen kann.
Das kommt wieder darauf an, inwieweit er willens ist, praktisch eine Freistellung in Anspruch zu nehmen. Die minimale Freistellung ist natürlich für die Personalratssitzung. Also ich sag mal so, das typische Personalratsmitglied ohne weitere Freistellung wird vielleicht einmal pro Woche oder zweimal pro Woche einen Personalratstermin wahrnehmen, wo dann halt die übrigen Arbeitsaufgaben wegfallen.
Und diese Tätigkeit, weil du jetzt sagst, pro Woche, ist tatsächlich so intensiv, dass die Personalräte entweder in Gänze oder in kleinen Gruppen jede Woche tagen?
Also die Personalräte haben beispielsweise in ihren Personalangelegenheiten, in denen sie mitbestimmen, eine Äußerungsfrist von 10 Werktagen. Das heißt, mindestens im 14-Tagesturnus muss das Gremium zusammenkommen, um dort Personalangelegenheiten zu entscheiden, zu beschließen. Und ich weiß aber bei großen Personalräten, dass die sich häufig wöchentlich treffen, einfach in Anbetracht der Vielzahl der Anträge, die dort eingehen. Mhm. Und dann ist schon mal, muss man schon mal einen Vormittag einplanen für so eine Personalratssitzung. Also das ist so das Minimum an Zeit, was man für eine Tätigkeit im Personalrat aufwenden muss.
Dazu kommt aber dann noch, dass die Beschäftigten natürlich auch informiert werden sollten oder müssen über die Entscheidungen, die der Personalrat getroffen hat. Wie erfolgt das?
Genau, dazu wird häufig die Personalversammlung genutzt. Das ist natürlich eine Veranstaltung, zu der alle Beschäftigten eingeladen sind und damit genau der richtige Punkt, um über Initiativen und Entscheidungen des Personalrates zu berichten.
Das hört sich jetzt so ein bisschen an, als würde ein Personalrat nur Anfragen von Beschäftigten oder Eingruppierungen überprüfen. Macht ein Personalrat noch was anderes?
Ja, eine weitere wesentliche Aufgabe der Personalräte ist praktisch der Abschluss von Dienstvereinbarungen. Das ist praktisch überall möglich, wo Gesetze Öffnungen vorsehen, die Gestaltungsspielraum an die Hochschulen übergeben. Also, und dort ist auch das neue Personalvertretungsgesetz etwas flexibler. Nach altem Recht hatten wir da nur praktisch bei einem Katalog von Tatbeständen die Möglichkeit, Dienstvereinbarungen mit der Hochschulleitung abzuschließen. Das ist jetzt ganz geöffnet. Also jetzt könnten wir zu beliebigen Themen Vereinbarungen mit der Hochschulleitung abschließen. Ich will vielleicht Beispiele geben. Typischerweise gibt es an jeder Hochschule irgendwie eine Regelung zur Arbeitszeit. Wann beginnt man morgens? Haben wir Gleitzeit? Haben wir Funktionszeit? Haben wir feste Arbeitszeit? Schichtbetrieb? Das ist so eine typische Regelung, die hochschulspezifisch getroffen wird. Oder Regelungen zur Besetzung von Stellen. Auch dort sind wir in Ilmenau gerade wieder dran, das zu überarbeiten. Wie wird eine Stelle ausgeschrieben, intern, extern? Wie ist das weitere Besetzungsverfahren? Also solche Dinge, wo die Hochschulen Gestaltungsspielraum haben, dort ist der Platz für Vereinbarungen zwischen Personalrat und Hochschulleitung.
Also immer auch wieder verantwortungsvolle Tätigkeiten nach vorn zu schauen und Verantwortung für die Arbeitnehmer zu nehmen, also für die, die schon da sind, als auch für die, die kommen, die eingestellt werden. Das ist erstmal so die Arbeit. Vielen Dank für diese Information.
Musik.
Die künftige Hochschulpolitik hier in Thüringen wird natürlich maßgeblich bestimmt von der nächsten Landesregierung. Und wie die aussehen wird, das können wir heute von dieser Sendung aus noch gar nicht sagen, in einer der nächsten Sendungen schon. Marco Hennhöfer ist hier von der Hochschule hier in Ilmenau, Personalratsmitglied. Und Marco, wie stellt ihr euch denn vor mit einer zukünftigen Landesregierung im Bereich der Hochschulen, im Bereich der Personalvertretung an den Hochschulen zusammenzuarbeiten?
Ja, das ist natürlich etwas spekulativ jetzt, wie die zukünftige Regierung aussehen wird. Wenn wir mal davon ausgehen oder spekulieren, dass es eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung werden könnte, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir dort auch wieder einen guten Konsens, gute Kompromisse finden, wie wir die Hochschulen weiter voranbringen können. Aber dann stellt sich natürlich die Schwierigkeit, dass solche Positionen dann auch gegen eine Mehrheit im Parlament durchgesetzt werden müssen. Das heißt, aktuell beschäftigen wir uns auch bei der GEW damit, zu schauen, wo finden wir denn Positionen, die möglicherweise auch bei der CDU irgendwo im Wahlprogramm auftauchen, die dann auch mehrheitsfähig sind im Parlament. Das ist im Moment so ein bisschen die Schwierigkeit. Also beispielsweise bei der Grundfinanzierung der Hochschulen könnte ich mir das vorstellen, dass wir da einen breiteren Konsens finden bei, ich sag mal, ambitionierteren Forderungen hinsichtlich Befristung und Stärkung der Personalvertretung. Da denke ich, wird schwierig in den nächsten Jahren. Ich gehe auch davon aus, dass wir das Thüringer Hochschulgesetz und auch das Personalvertretungsgesetz nicht in der Form hätten, wie das heute ist, hätten wir eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung gehabt in der zurückliegenden Legislatur.
Also da kommen doch Aufgaben auf euch zu, sich da also immer wieder auch abzusichern, dass Mehrheiten erreicht werden. Keine leichte Aufgabe. Und ich denke mal, Ziel der Personalräte und Ziel der GEW wird es natürlich sein, keine Abstriche zuzulassen zu dem, was bisher erreicht worden ist.
Genau, ich denke, das wäre schon mal ein gutes Ziel, wobei man sich die Ziele natürlich etwas höher stecken sollte, aber realistisch gesehen wäre es schon gut, wenn es keine Verschlechterung gäbe.
Mit dem Blick auf den Bildungsomaten, eine Art Wahlomat der GEW im Vorfeld der Landtagswahl, der ja zu unterschiedlichen Themenfeldern, zum Beispiel zur frühkindlichen Bildung, zum Bereich Schule, aber eben auch zum Bereich Hochschule und Forschung bei den Parteien ausgelotet hat, wie ihre Positionen zu gewerkschaftlichen Forderungen stehen. Malen wir doch mal den Teufel ein wenig an die Wand und sagen, es kommt nicht zu einer rot-rot-grünen Minderheitenregierung. Wie schätzt ihr gerade ein, wird sich Thüringen dann im Bereich Hochschule und Forschung entwickeln?
Na gut, dann könnte man natürlich überlegen, also mit einer CDU als starker Kraft in der Regierung könnte ich mir vorstellen, dass teilweise Rückschritte beim Personalvertretungsgesetz und möglicherweise auch beim Thüringer Hochschulgesetz kommen. Denn wenn man sich den Gesetzgebungsprozess dazu etwas anschaut, gab es dort auch Gegenentwürfe von der CDU, die doch, ich sag mal, weniger beschäftigtenfreundlich waren. Also dort könnte man sich zumindest eine leichte Rolle rückwärts vorstellen, wenn das so käme.
Lässt sich das so einfach aushebeln, was da bisher gesetzlich erreicht worden ist?
Na gut, es stünde der Regierung natürlich frei, ein Gesetz zu novellieren. Und sicherlich wären auch wieder die Spitzenverbände im Anhörungsverfahren. Das heißt, wir könnten auch wieder unsere gewerkschaftlichen Stellungnahmen dazu abgeben. Aber wie es am Ende dann der Gesetzgeber umsetzt, das liegt in seiner Weisheit.
Ja, Marco, vielen Dank für diese Information. Das schreit natürlich danach, dich in einem halben Jahr wieder hier zu sehen und zu schauen, was macht ihr jetzt mit der neuen Situation, die auf euch zukommt und welche Chancen gibt es. Vielen Dank und viel Erfolg für die nächsten Wochen, Monate und viele Grüße auch an die Kollegen an den Hochschulen.
Ja, das werde ich ausrichten. Vielen Dank für das interessante und spannende Gespräch und dann bis in einem halben Jahr.
Ja, okay.
Das war Bildung in Thüringen. Heute für Sie im Studio Richard Schäfer und Nadine Hübener. Wir verabschieden uns mit diesem Thema Hochschule und Forschung, wünschen Ihnen einen guten Start in den Advent. Unsere nächste Radiosendung gibt es dann am ersten Donnerstag hier in Erfurt im Dezember. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
You were blind with wise, but I